Ich freue mich für alle, die hier sind. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich denke, wir haben sicherlich eine gute Gemeinschaft und der Herr möge es segnen. Jetzt muss ich noch fragen, wie viel Zeit ich habe. Dem Wessen das Herz voll ist, der geht der Mund über und dann muss man aufpassen, dass man auch irgendwann stoppt. Zum Abendessen müssen wir zu Hause sein. Also oft ist so, wenn mein Mann predigt und der hat schon ein bisschen überzogen, dass ich schon manchmal denke, oh, oh. Und dann sagt er dann, so, und jetzt könnte ich mal anfangen zu predigen. Das war dann wie das Vorwort. Aber ich werde mich da sehr zurückhalten doch. Ja, zu meiner Person, da waren ja schon Unstimmigkeiten vorher. Und ich fühle mich heute Morgen auch ein bisschen in Unstimmigkeiten. Ich laufe nämlich in geliehenen Sachen. Ich habe leider mein Kleid im Auto hängen gelassen. Mein Mann rief nahe an, sagt, dein Kleid für morgen, für den Gottesdienst hängt im Auto. Wir mussten das Auto wechseln, alles umgeladen, das Kleid drin. Und ich kam natürlich mit so einem kurzen, halblange Hose nur. Aber naja, Gott sei Dank, meine Schwiegertochter hat einen Rock für mich. Und dann habe ich den doch angezogen. Ja, und auch was den Namen angeht, da hat sich eben auch einiges geändert. Fange ich mal vorn an. Ich komme aus Annatal, eine geborene Heidi Köhler. Und habe dann irgendwann geheiratet, habe einen Moslem geheiratet, bin mit ihm in den Irak gegangen und ich muss dazu noch sagen, ich kam aus der gut evangelischen Kirche und wir waren gute evangelische Christen. Wir haben gebetet zu Hause, meist natürlich eher dann, wenn Not war. Aber auch sonst, meine Mutter war schon eine Frau, die gebetet hat. Und wir waren arrangiert in der evangelischen Kirche, im Kirchenchor und so weiter. Und als kleines Kind wollte ich schon fromm sein. Naja, ich habe dann schnell gemerkt, irgendwie, wie ich im Jugendalter war, das war nichts so mit dem Frommbleiben. Und habe eben dann diesen Mann geheiratet, der Moslem war, und habe dann in der Stadt Nineveh gelebt. Aber dort ist mir Jesus begegnet. Dort hatte ich eine tiefe, tiefe Begegnung mit Jesus. Das war so unbeschreiblich. Ich wusste und wusste und wusste einfach, das ist die Wahrheit. Und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und während ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich ihm auch ein Versprechen gegeben, womit man da ja auch sehr vorsichtig sein sollte. Ich habe gesagt, Herr, ich gehe überall hin, wo du mich hinsendest. Ich will deinen Willen tun. Nun, und dann sind wir in 90 doch aus dem Land wieder raus, sind wieder nach Deutschland gekommen und leider so gewesen, dass mein Mann nach 3 Monaten oder 2 schon wieder zurück ist in den Irak und ist nie wieder gekommen. Er hat dort geheiratet, hat mir geschrieben, du bist in Deutschland mit deinen Kindern für dein Leben, ich für meins hier. Ich habe jetzt auch geheiratet. Es war ein Schock für mich. Aber ich muss dazu sagen, Gott hat alles gesegnet. Ich habe nie gefragt, Herr, warum, sondern wozu das Ganze. Gott hat immer einen Plan für uns. Ja, und so hat sich dann mein Leben natürlich wieder verändert. Ich musste meine Kinder durch die Schule bringen hier. Und dann bin ich in 99 in die Mission gegangen. Das hat mir der Herr aufs Herz gelegt, und zwar nach Indien. Und damals unser Leiter dieser Mission, der hat sich gewundert, ausgerechnet nach Indien, das ist so schwierig dort. Und überleg dir das nochmal. Aber ich bin gegangen und ich bin dankbar für die 15 Jahre, die mich dort der Herr gebraucht hat. Und da sind ja viele wunderbare Dinge passiert. Ich mache das jetzt kurz, weil sonst die Zeit ja auch nicht ausreicht. Entschuldigung, irgendein kleiner Frosch da hinten. 2 Schulen sind entstanden, die laufen auch jetzt ohne mich wunderbar. Die Kinder lernen christlichen Glauben dort. Es sind christliche Schulen, die Lehrer sind Christen und in jeder Schule sind 250 Kinder ungefähr. Dankeschön. Hoffe ich, das hilft. Ja, und ein Altenheim, klein, hatten wir mal 16 alte Leute von der Straße aufgenommen. Und ein Kinderheim, wo wir auch viele Kinder aufgenommen haben, die keiner haben wollte. Mittlerweile sind die Kinder aber schon verheiratet, haben Kinder, haben Beruf irgendwo, haben studieren können. Wir hatten auch viele Kinder nur an Patenschaften. Naja, auf jeden Fall, die Arbeit ist dann auch ausgelaufen. Ich kam also dann wieder, als ich 65 war. Das war vor 10 Jahren. Und habe dann von hier aus mich immer noch wieder eingesetzt in verschiedenen Ländern, wo ich mal hin bin. Und habe mal so Einsätze gemacht. Und ja, und dann passierte es, dass jemand doch noch mal um meine Hand anhielt. Und das war der Herr Sadatschuk, der Leiter unserer Mission, der verwitwet war dann. Und er meinte, wir passen doch gut zusammen. Ne? Er als Pastor und Leiter von der Mission und ich hatte das gleiche Herz. Und du bist Missionarin und so. Ich habe dann mal so ein bisschen hintenrum allerdings auch gedacht, naja, er redet immer, bist Missionarin. Ich denke, muss da mal rausfinden, ob er mich auch noch als Frau sieht oder sieht er nur eine Missionarin. Nein, sagte, ich sehe dich auch als Frau und so weiter. Und so haben wir uns zusammengetan und so sind wir jetzt 4 Jahre und 3 Monate verheiratet. Und wie eben schon angekündigt wurde, auch wir sind ganz viel unterwegs, denn er hat ja diese ganzen Projekte in über 60 Ländern gegründet und er muss immer mal hinreisen, muss immer noch gucken. Er ist 88 und er predigt, kann ich sagen, wie ein Weltmeister. Er ist nicht der laute Prediger, leise, aber tief. Und ich liebe seine Predigten und heute ist er in unserer Gemeinde. Und ich darf mal hier sein. Ja, man macht sich viel Gedanken über, was will man predigen, aber es gab wirklich etwas, oder es gibt ja immer so für jeden der Pastoren oder auch Prediger, was einem so auf dem Herzen liegt. Und mir liegt es schon immer auf dem Herzen, wer sind wir in Jesus und wer bin ich in Jesus? Wo stehe ich eigentlich im Leben? Christen sollten ja wachsen. Die bleiben nicht, wie sie sind. Wir werden als Kinder ja geboren in das Christentum hinein oder in den Glauben hinein. Da heißt es ja, wir trinken da noch Milch und so weiter, aber irgendwann brauchen wir feste Speise. Und auch wenn wir manchmal so sagen, ja, Herr, ich komme, wie ich bin, so mit allen meinen Schwächen und mit meinen Sünden und so weiter, Gott will nicht, dass wir so bleiben. Wir brauchen Veränderung und wir müssen einfach wachsen. Und da möchte ich heute einfach mal ein bisschen so drüber sprechen, was es so für Gruppen von Menschen gibt, auch unter Christen, und wo man sich dann mal fragen muss, ja, wo stehe ich jetzt? Und zwar 3 Gruppen von Menschen steht alles in Kapitel 6 von Markus. Die erste Gruppe ist eine Gruppe, die da feiert. Der Herodes, der feiert seinen Geburtstag. Wir kennen die Geschichte, ich mache es vielleicht so ein bisschen auch mit meinen Worten dann, wir brauchen es nicht alles lesen. Aber interessant war, dass der Johannes zu der Zeit, Johannes der Täufer, im Gefängnis saß, denn der Herodes hatte ihn einsperren lassen, weil und wollte ihn eigentlich mehr oder weniger dort bewahren. So steht es hier, denn die Frau von ihm hätte ihn gerne umgebracht. Die wollte nicht, dass er weiter lebt. Und da steht, die Herodias in Vers 19, sie stellte ihm nach, wollte ihn töten, konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete sich vor Johannes. Oder er fürchtete Johannes, weil er wusste, er war ein frommer und ein heiliger Mann. und hielt ihn im Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, ich könnte mir vorstellen, der ist dann ab und zu mal in die Zelle gegangen und hat gesagt, Johannes, sag doch mal wieder was. Ich möchte mal wieder was hören. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Aber er hörte ihn auch gern. Und das sind ja auch manchmal unsere Botschaften, die machen uns unruhig. Wir hören sie gern. Also ich weiß das von damals, wie ich jung war. Ich weiß, ich hatte Angst vor der Wahrheit. Aber ich bin auch immer wieder, hat es mich natürlich in die Gemeinde, in die Kirche gezogen. Ich wollte es hören. Es machte mich unruhig, weil ich wusste, wenn ich den Weg mit Jesus gehen will, muss ich mich total verändern. Dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich lebe. Nun, ich war keine Diebin, ich war auch keine Ehebrecherin, ich war ja da noch gar nicht verheiratet. Aber ich meine, es sind nicht diese großen Sünden, aber man weiß innerlich, ich muss eine Veränderung haben. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und das macht einen schon unruhig. Und so hat der Herodes also ihn auch gern gehört. Und dann passiert natürlich Folgendes. Sie haben diese Geburtstagsfeier und die Tochter der Herodes, ja, und vorausgegangen war ja, dass er ihn deswegen eingesperrt hat, weil der Johannes ihm einmal die Wahrheit gesagt hat. Er hat gesagt, du hast kein Recht an dieser Frau, sie gehört deinem Bruder. Er hat Ehebruch begangen mit der Frau seines Bruders, seines eigenen Bruders. Und das hat diese Herodias, wie sie hieß, furchtbar gestört. Die hat Wut gekocht. Und er wusste es auch, dass es nicht richtig war, aber nun ja, er ist so drüber weggegangen. Auf jeden Fall ist dann diese Geburtstagsfeier und man bringt die Tochter der Herodias, die hatte also auch schon Kinder und die haben alle ein bisschen schön getrunken und waren leicht angeheitert und dann steht sie vor dem Herodes und tanzt und das war natürlich bestimmt mehr als nur anmutigend für den Herodes und er sagt, du kannst von mir, das fand er so toll, der war so angetan von dem Ganzen, du kannst von mir verlangen, was du willst, sogar das halbe Reich würde ich dir geben. Und sie geht zu ihrer Mutter und sagt, was soll ich denn bitten von ihm? Und dann sagt die Mutter ganz kühl, bitte um das Haupt vom Johannes. Und dann ist er natürlich sehr, sehr erschrocken, dass sie ausgerechnet das bittet. Das wollte er immer vermeiden. Aber sein Stolz ließ es nicht zu sagen, hätte dir alles gegeben, aber kein Blutvergießen. Er hätte es nicht machen müssen. Aber um dieses Versprechens willen, wollte er nicht sich die Blöße vor den Leuten geben, er hält das Versprechen nicht, sondern er lässt es zu. Und da wäre schon mal die erste Frage, wie verhalten wir uns, wenn wir in solchen Situationen sind? Sind wir in solchen Gruppen, wo Menschen gottlos sind, wo viel getrunken wird, wo Tanz ist und? Wir hören gern das Evangelium irgendwo, aber wir fürchten uns auch davor. Und wie werden wir dann reagieren, wenn in so einer Gruppe zum Beispiel der Name Gottes gelästert wird, wenn da Sünde ist? Sind wir bereit zu sagen, hör zu, du bist ein Ehebrecher, es geziemt sich nicht, was du machst. Wir haben ja heute Angst, jemandem noch irgendwas zu sagen. Wir fürchten uns, wir wollen auch nicht in schlechtes Licht kommen. Wir lassen sogar in unseren Gemeinden Dinge zu, die nicht richtig sind. Und die Bibel sagt, ein bisschen Sauerteig versäuert den ganzen Teich. Wir wagen nicht zu sagen, was die Bibel über Homosexualität sagt. Da könnten wir schnell vorm Richter landen. Das geht heute schnell. Heute ist alles, was christlich ist, im Grunde genommen, für die Welt draußen etwas total Verkehrtes und das will nicht mehr akzeptiert werden. Ich denke an diese Ärztin ist es Norwegen oder Schweden, die halt sich geweigert hat, im Krankenhaus Kinder abzutreiben, hat gesagt, das mache ich nicht mit und ist dagegen angegangen. Die hat viele Prozesse gehabt und sie ist immer noch nicht durch. Sie hat die ganze Familie gerüttelt und geschüttelt. Das kann uns passieren. Da kann auch mal der Kopf abgehen, wie beim Johannes. Und es wird schlimmer kommen, denke ich. Wie gehen wir mit um? Das ist die Frage, werden wir sein wie der Herodes oder gehen wir dagegen an? Können wir so kühn sein wie Peter Hane, den ich mir manchmal anhöre, der die Wahrheit gerade raus sagt? Oder dieser Pastor Latzel, den viele nicht mögen, weil er die Wahrheit sagt? Wie gehen wir damit um? Ja, dann gibt es eine zweite Gruppe. Es geht weiter. Da ist die Speisung der 5000. Jesus mit seinen Jüngern, die fahren da mit dem Boot irgendwo raus in eine öde Gegend, wo es keine Dörfer gibt und so weiter. Und die Leute kommen nachgelaufen. Die Leute kommen nach. Ja, Jesus wollte jeder gern hören. Und natürlich gab es viele Kranke, sie wollten alle geheilt werden, sie haben gehört, was Jesus alles tut, sie wollten Wunder sehen. Und so ist eine große Menge beisammen. Die Bibel sagt uns hier, es waren 5000 Männer, da waren die Frauen nicht mitgezählt, die Kinder nicht mitgezählt. Und ich denke, die Juden hatten ja viele Kinder. Also das war schon eine ganz große Menge, die dort zusammenkam. Und Jesus predigt und predigt und er heilt Kranke und er treibt Dämonen aus. Und die Jünger, die denken dann, Herr, wann hat das denn dann mal ein Ende? Die haben Hunger, sie sind auch nicht zum Essen gekommen, heißt es vorher noch. Deswegen sind sie dorthin und jetzt kamen die Leute und sie hatten Hunger und sie waren müde. Und ich kann es mir gut vorstellen. Und da machen sie Jesus einen Vorschlag. Und sagen, Herr, schick sie doch mal nach Hause, dass sie sich was zu essen holen. Und Jesus sagt, warum soll ich sie wegschicken? Lass sie bleiben und gebt ihr ihnen zu essen. Also das ist so meine Auslegung. Sie sagen, er sagt, gebt ihr ihnen. Ja, wie soll das gehen? Die haben da nichts. In einer anderen Übersetzung hier, ich glaube, es ist in Matthäus oder Johannes, wir haben nichts, das ist die erste Reaktion. Was können wir ihnen geben? Und dann, Jesus wird dann gesagt haben, dann geht und sucht doch mal, wird doch irgendjemand ein bisschen was in der Tasche haben? Ja, aber selbst wenn, 5 Brote, 2 Fische, was ist das schon gegen so eine Menschenmenge, um sie zu füttern? Und er sagt, sie finden dann die 5 Brote, 2 Fische. Ich weiß nicht, wie die Fische schon ein bisschen gerochen haben oder so einen ganzen Tag da in der Wüste in der Sonne. Jesus sagt, komm, gebt sie mir. Er lässt sie sich in seine Hände geben. Er betet, er segnet sie, bricht es und gibt es den Jüngern und sagt, so, nur verteilt. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Bild, obwohl das nicht mein Thema jetzt ist, aber ich reiße es mal kurz an. Ein sehr gutes Bild dafür, dass wir oft denken, oh, ich habe ja nichts, was kann ich schon tun? Der andere spricht besser als ich, die andere kocht einen Kaffee besser oder backt Kuchen besser und so weiter. Ich habe keine Gabe, ich habe nichts. Und wenn Jesus jetzt mal fragen würde, was, hast du wirklich nichts? Guck doch mal. Ach, na ja, aber dieses bisschen, was ich da habe, das ist doch kein Segen für die Gemeinde oder für andere Menschen. Und Jesus sagt, komm, gib's mir. Und wenn wir unsere Gaben, die kleinen, wo wir meinen, das ist ja überhaupt nicht wertvoll, wenn wir das in Jesu Hände geben, dann sagt er so, jetzt wird das gesegnet. Und dann geh mal, dann wird das geteilt. Und dann auf einmal wird's mehr und mehr. Ich kann sagen, ich habe das in meinem Leben erlebt. Und ich werde nie sagen, Herr, ich habe nichts, ich kann nichts. Ich weiß, Jesus kann meine Gaben vermehren. Er kann Großes draus machen, wie ich nach Indien bin. Ich dachte, na ja, eine Hausfrau, was habe ich schon? Aber ich werde mich auf den Herrn verlassen. Ich werde hören und ich werde sehen, wo kann ich was machen. Ich habe viele kleine Dinge angefangen und so viel Großes ist entstanden. Und ich freue mich heute noch, wenn ich Nachrichten kriege von da. Und was man mir erzählt, was durch meine Aktivitäten entstanden ist. Wie Menschen sich zu Jesus bekehrt haben. Nicht alleine durchs Wort Gottes, durch kleine Dinge. Vielleicht komme ich am Schluss noch dazu. Wollen wir erstmal hier weitergehen. Aber mir ist da noch was anderes aufgefallen. Dass es nicht nur das war, dass er sie alle gespeist hat und dass sie als diese, dass man diese kleinen Gaben verteilen konnte, weil man sie segnen lässt von Gott, sondern mir ist aufgefallen, nachdem die Menschen alle gegessen hatten und es dann ja auch wieder dunkel wurde, sind sie alle nach Hause gegangen. In der Bibel steht nicht, dass irgendeiner geblieben wäre. Sie hatten sich im Bauch voll gegessen, sie haben ein bisschen Action gehabt, haben halt Wunder gesehen und fanden es wunderbar. Und dann werden sie gesagt haben, Jesus, das war ja mal ein richtig schönes Picknick hier, wenn auch in der Wüste. Aber wann bist du als nächstes mal wieder da? Wir kommen wieder. Und ich habe gedacht, wie sieht's in unserem Leben aus? Gehören wir vielleicht auch zu so einer Gruppe oder zu diesen Menschen, die nur in Gottesdienst kommen und das Wort Gottes, ja, wir wollen von Jesus hören, wir wollen was hören. Da gibt's vielleicht auch noch guten Kaffee, guten Kuchen, manchmal auch Essen. Ich weiß, bei euch gibt's auch manchmal Essen und in anderen Gemeinden gibt's das auch. Und ich weiß, wir bei uns in unserer kleinen Gemeinde in Wallernhausen, das ist bei Nidda, da haben wir Frauenabende einmal im Monat oder alle zwei Monate mal. Ne? Wir hatten nur 20 Frauen, das waren die ganz Treuen, die immer kamen. Aber es war so am Einschlafen. Jetzt haben die jungen Frauen haben mal angefangen. Jetzt kommen 80 Leute dahin und alle wollen gerne essen. Es gibt so schönes Essen, der Tisch ist so toll gedeckt. Und sonst sind die nie im Gottesdienst. Die kommen nur, weil es da so schön ist. Und natürlich hören sie auch ein Wort, sie hören von Wundern. Wir geben ja auch Zeugnis und versuchen, an die Menschen ranzukommen. Aber sie gehen wieder. Ja, wann habt ihr euren nächsten Frauenabend? Kommen wir wieder. Es gibt wirklich viele, die einfach gerne kommen zu Jesus und dies vielleicht dir auch erzählen, das ist wunderbar und ja, das Wort Gottes, ich möchte es aufnehmen, ich möchte es ja hören und so. Aber sie bleiben irgendwie nicht dran oder sie sind immer wieder weit weg davon. Es wird nicht ernster. Es ist keine wirkliche Nachfolge da, keine Ernsthaftigkeit. Und das ist eigentlich so ein bisschen traurig, denn es ist so wichtig, dass wir verbindlich werden. Und die Menschen heute, die wollen alle unverbindlich sein, nur uns nicht irgendwo einzwängen lassen. Mir hat eine gesagt, ja, ich komme mal ganz gerne in die Gemeinde, aber nur nicht verbindlich werden. Also ich komme, aber ich möchte nicht Mitglied werden, ich möchte nichts tun müssen und so weiter. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig. Heute ist das leider so, wir werden alles unverbindlich in dieser Welt. Du kannst unverbindlich mit jemandem, mit einem Partner zusammenleben, du musst nicht mehr heiraten. Das sagt dir die Regierung, das sagen dir andere und dann kommt das mit in die Gemeinden rein auch, unverbindlich sein. Du kannst auch mal unverbindlich in die Gemeinde kommen. Du kannst dir bei Amazon ein Kleid bestellen, ganz unverbindlich, gefällt es dir nicht, schick's wieder zurück. Das, überall, wo du hinkommst, ist eine Unverbindlichkeit. Aber es gibt einen, der verbindlich ist. Und das ist Gott. Gott hält sich an Verbindlichkeit. Und mit Gott können wir eigentlich so nicht umgehen. Denn die Bibel sagt ja auch in Offenbarung 3, Vers 16, es wäre ihm lieber, wir wären kalt oder heiß, aber nicht in der Mitte lauwarm. Und ich denke, diese Gruppe, die da so in der Mitte drin ist, das sind so die Lauwarmen, die sich gar nicht entscheiden können. Und die haben auch keine Beziehung wirklich zu Jesus, keine tiefen Beziehung. Jesus ist ihnen nie wirklich passiert. Die haben nur gehört und Zeugnisse gehört und von anderen gehört. Und man kann auch von einer Konferenz zur anderen fahren. Und das mag alles sehr gut sein. Irgendwann habe ich es aufgehört. Am Anfang brauchte ich das noch. Ich wollte ja, Essen praktisch, geistliche Nahrung. Ich wollte es aufnehmen. Aber dann habe ich gemerkt, man kann sich da überfüttern und letztendlich bekommt es einen auch nicht. Und ja, es ist einfach so, dass wir manchmal lau sind, lauwarm. Und da heißt es, die, die lauwarm sind, das ist ja nicht, was ich sage, sondern das ist, was die Bibel sagt. Ich werde sie ausspeien aus meinem Mund. Das ist ein hartes Wort. Und die Bibel, die hat manchmal wirklich, manche heute, das ist ein Schlagwort, Hammer. Aber Gottes Wort ist auch wie ein Hammer. Es heißt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die dem Willen tun, meines Vaters im Himmel. Das hat Jesus gesagt. Das Wort beunruhigt mich doch. Herr, ich kann, wenn ich zu dir sage, Herr, Herr und immer, ja, du bist mein Herr und du bist mein Herr, ist er wirklich mein Herr? Mache ich, was er will? Höre ich auf Gottes Stimme? Gebe ich Dinge auf, die mir nicht geziemen? Lerne ich mal eine neue Sprache zu sprechen, die Sprache Gottes, wo nicht mehr so das immer vorkommt. Das ist doch bis in unsere Gemeinden leider hineingekommen, die Sprache, die man auf der Straße spricht. Das ist schlimm. Und wenn auch noch Pastoren vorne stehen und alle so Klopper loslassen, also ich find's furchtbar. Harte Worte, die uns Angst machen. Und ich denke, die müssen wir einfach ablegen und danach trachten, wirklich im Willen Gottes zu sein. Nun, es gab immer noch die Jünger. Jetzt geht es nämlich weiter. Jesus kommt zu seinen Jüngern auf den See. Die Geschichte kennen wir auch. Das ist alles, alle drei Gruppen sind in diesem einen Kapitel, zufälligerweise. Oder sollte es so sein? Und interessant, die Leute sind dann alle gegangen, die Jünger sind neben Jesus geblieben. Das waren die paar Treuen, 12 Jünger. Und dann heißt es, Jesus trieb sie in das Boot. Jesus hat nicht gesagt, würdet ihr vielleicht mal und könntet mir mal den Gefallen tun, steigt doch jetzt ins Boot und schippert mal rüber ans andere Ufer. Nein, er hat sie getrieben. In einem heißt es sogar, er nötigte sie. Und die Jünger waren gehorsam. Die haben gesagt, jawohl, Herr, wenn du das sagst, wir gehen. So wie sie schon mal gesagt hatten, ja, Herr, wenn du sagst, wir sollen die Netze auf der Seite auswerfen, werfen wir tun's, und der Segen kam. Die Jünger waren gehorsam. Obwohl auch Jesus gesagt hat, ich komme nachher. Er ist nicht mitgeschifft, sondern er hat gesagt, ich komme nachher. Und wir wissen, sie haben dann einen Sturm erlebt. Und wir denken ja manchmal, ach, wenn wir wirklich Jesus haben, wenn wir mit Jesus gehen, wenn ich mich entscheide, ich will ein Jünger sein, ich will wirklich engste, tiefste Gemeinschaft mit Jesus haben, dann plötzlich kommt ein Sturm auf. Plötzlich gibt es Probleme. Und heute wird so viel gepredigt und gesagt, du brauchst Jesus und dann pass auf. Du wirst nicht mehr krank sein, du hast nach Reichtum oder zumindest alles, was du brauchst. Du kannst für ein Auto beten, der Herr gibt dir das. Alles wirst du haben, du hast auch keine Runzeln mehr, wirst wieder jung und schön. Das sind wirklich Predigten, die es tatsächlich gibt. Aber das stimmt nicht. Die Bibel zeigt uns was ganz anderes. Die Bibel redet sogar von Verfolgung, wenn wir wirklich mit Jesus gehen. Und die Jünger hatten Verfolgung, wir wissen das. Diese 5000 hatten keine Verfolgung, die sind alle wieder schön nach Hause gegangen. Die Jünger hatten Verfolgung. Und dann war es eben so, sie saßen in diesem Boot. Ja, wo ist jetzt Jesus? Ach, wenn er doch hier wäre, sieht er nicht, ne? So, wir denken ja auch in unseren Problemen manchmal, Herr, warum hast du das gerade jetzt zugelassen? Ich hätte das damals auch fragen können, als mein Mann uns verlassen hat. Herr, warum? Jetzt habe ich mich bekehrt, auch noch in Nineveh, da wo der Jona damals hin ist. Und das muss eine heilige Stätte sein dort. Und jetzt auf einmal sowas, wo ich so treu sein wollte, wo ich an der wusste, Ehe will Gott nie haben. Ich möchte meinem Mann treu sein und trotzdem gibt es da einen Riss und trotzdem passieren die Dinge. Aber dann zu sagen, und dennoch, Herr, dennoch bleibe ich bei dir. Dennoch vertraue ich dir. Und so die Jünger dann, die werden schon gebetet haben und sagen, Herr, wo bist du, Herr, wo bist du? Und wir wissen, Jesus kam. Und da war ja dann noch der Petrus, das war so mutiger, ne? Der mal so aus dem Boot raus wollte und wollte, Herr, wenn du es bist, ne, dann komm ich mal und ruf mich mal und so. Und Jesus sagt, ja, aber irgendwie war sein Glaube noch nicht stark genug. Wir wissen, er ist dann untergegangen. Aber Jesus hatte auch da seine Hand über ihm. Ja, und wenn wir das mal so in unsere Zeit jetzt wieder auf uns selbst beziehen, was sehen wir da? Wir wissen, es gibt sogar ein Lied, ne, dass die Gemeinde das Boot ist. So ein Weihnachtslied, wie heißt das nochmal? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Genau, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Also, wir sitzen jetzt mal alle zusammen hier im Boot. Und das ist nicht nur die Gemeinde hier, nicht nur unsere Gemeinde da bei Nitta, sondern es sind alle Gemeinden zusammen über die ganze Welt. Und alle die Christen, die sind Gemeinde Gottes. Und das ist Reich Gottes wird da gebaut. Und ja, gehören wir aber zu diesen, die im Boot bleiben, die gehört haben, wo Jesus sagt, geht ans andere Ufer. Was war denn am anderen Ufer? Wenn wir da in der Bibel ein bisschen blättern, wissen wir ja, ne, was da hinten gab. Da war der Besessene, da waren die Schweinehüter da hinten und die Juden, die hatten mit denen ja überhaupt nichts zu tun, ne? Denn die Juden aßen ja kein Schweinefleisch, das waren die Heiden und Besessene. Und wer will denn da schon hingehen, wenn Jesus uns nötigt, ins Boot zu gehen und dann sollen wir ans andere Ufer fahren? Ja, sollen wir denn nur in diesem Boot hier sitzen bleiben und unsere Probleme abhaken? Das ist einfach. Man kann sich's in Gemeinde gemütlich machen und kann sagen, okay, ist doch alles schön und gut hier, ich bin Christ und was soll's mehr? Lasse ich mich auch treiben von Jesus? Lasse ich mich rufen, wenn er mir sagt, geh mal ans andere Ufer? Das andere Ufer ist vielleicht nur die andere Straßenseite, wo Ausländer wohnen mit ein paar Kindern, die da immer Krach machen. Und dass man da einfach mal rübergeht und wartet mal ab, was hat Jesus vor? Und Jesus hatte immer viel vor. Jesus war ja bei den Jüngern. Er ist ja dann ins Boot wieder gestiegen. Er hat auch diese ganzen Probleme gelöst, diesen Sturm. Und Jesus legt mit den Jüngern am anderen Ufer an. Da ist der Besessene und der wird frei und folgt Jesus nach. Und das ist jetzt nur eine Sache. Wir betragen es mal auf uns. Was trägt uns Jesus auf? Es gibt so viele Uferseiten. Überall. Und überall möchte Jesus, dass seine Kinder dorthin gehen, seine Jünger. Aber bin ich Jünger? Das muss ich mich fragen. Wozu gehöre ich? Möchte ich wirklich seinen Ruf hören? Möchte ich gehen? Oder bleibe ich lieber ruhig sitzen? Und ich glaube, dass Jesus für jeden Einzelnen einen Platz hat, wo er sein soll. Und einen Platz hat, wo er evangelisieren kann, wo er Menschen dienen kann. Jesus hat ja auch nicht nur gepredigt und gepredigt. Also es geht ja gar nicht nur um das Predigen. Es geht einfach darum, auch Menschen zu helfen, durch unsere Taten Menschen zu zeigen, dass wir Diener Gottes sind. Wenn Sie uns fragen, können wir doch sagen, ja, ich bin Diener Gottes. Du, ich mache genau das, was in der Bibel steht, was Jesus auch getan hat. Er hat gesagt, wir sollen lieben, wir sollen gehen, wir sollen Menschen helfen. Und wenn ich weiß, der Nachbar, dem geht's nicht gut finanziell, dann kaufe ich ihm vielleicht mal, mache ich mal einen Einkauf für ihn. Und das sind doch alles Dinge, die Gott uns aufträgt. Und Jesus sucht einfach Jünger. Er sucht Jünger, er sucht Menschen, die in den Riss treten. Und wenn ich so an den Petrus denke, wie er am Anfang war, da war er ja nur so Mitläufer, großklappig, immer der Erste, ne? Und Jesus musste ihn immer ein bisschen dämpfen. Und dann wurde er zum Verleumder, hat Jesus glatt weg verleumdet, kenne ich nicht. Und das kann schnell passieren, wenn wir nur so am Rand mitlaufen. Wir hören und sehen immer, aber wir sind selbst nicht aktiv. Und das Interessante ist eben bei dem Petrus, dass wie die da im Oberstübchen zusammen waren und der Heilige Geist auf sie alle fiel, da waren die total verändert. Der Petrus, der vorher den Herrn verleugnet hat und sich versteckt hat, der auf einmal steht und predigt das Evangelium in so einer Vollmacht, dass die sich nur gewundert haben. Und dann wissen wir durch die ganze Bibel, durchs Neue Testament durch, wie Petrus war. Und er hatte sicher auch noch einige Fehler und hatte noch so einiges an sich, was wir vielleicht, wo wir es vielleicht sagen würden, naja, das war auch nicht so ganz christlich. Es gibt immer, jeder von uns hat irgendwas und wir werden nie perfekt. Aber wichtig ist, wir tun den Willen Gottes, wir hören auf ihn und wir gehen. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist, was uns verändert. Mich hat das verändert. Ich habe gedacht, ich war wie ein Löwe danach. Ich dachte, ich kann die ganze Welt evangelisieren. Ich dachte wirklich, jetzt gebraucht mich Gott im Irak und ich werde hier predigen. Aber Gott hat mich gedämpft und hat gesagt, du bist erstmal ganz schön ruhig. Und wir müssen auch lernen, wo dürfen wir reden und wo müssen wir schweigen. Auch Schweigen will gelernt sein. Wir sollen auch nicht unsere Perlen vor die Säue schmeißen. Und das hat der Petrus dann auch gelernt. Aber er verlor alle Angst. Und auch die Maria hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus. Sie hat geweint am Grab, weil Jesus verstorben war. Und dann auf einmal, aber sie wusste ja, was sie erlebt hatte mit ihm. 7 Dämonen hatte er ja ausgetrieben. So eine enge persönliche Beziehung zu Jesus gehabt, aber dann weint sie und Jesus kommt wieder zu ihr und sagt, Maria. Und sie wusste und sagt, oh Meister, du bist es. Und sie wusste, Jesus ist immer da. Er ist auferstanden, er ist immer, immer da. Auch der Thomas, er war immer mit Jesus. Aber wie sie ihm sagen, er ist auferstanden, das glaube ich aber nicht. Da hörte aber der Glaube auf bei Thomas. Er sagt dann nur, wenn ich ihn sehe. Und wir müssen manchmal Jesus wiedererkennen. Wir müssen ihn wiedersehen. damit wir wieder glauben können. Diese Beziehung zu Jesus, die brauchen wir, dass wir sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Ja, und wo er mein Leben auch verändert hat. Um seiner Ehre willen, nicht um uns, damit wir immer schön dastehen als liebe, gute Leute. Und so auch der Thomas. Er sieht Jesus und Jesus sagt, na guck mal, willst du es jetzt glauben? Und er sagt, ja, mein Herr, mein Gott. Er wusste, Jesus ist da. Ja, viele Menschen kennen die Bibel sehr gut. Viele können sie auch sogar auswendig. Aber sie kennen Jesus nicht innen. Sie reden zwar so davon, sie hören viel und ja, sind dabei. Für mich war das so wichtig, diese Beziehung zu Jesus. Dieses innige Zusammensein. Und das ist doch, was wir wollen. Dass wir nicht nur glauben, was andere sagen, sondern ich möchte es doch erleben. Wenn mir einer sagt, die Insel Madeira ist so eine wunderbare Insel, ich habe das über Jahre gehört, die Blumeninsel und ich liebe Natur, ich liebe Blumen. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir das ja nicht vorstellen. Also bin ich mal hingereist und jetzt weiß ich, wie es ist. Und so ist es auch hier. Wir müssen ihn kennenlernen. Und da kann ich beten und kann sagen, Herr, bitte begegne mir so in mir drin. Begegne mir so wie der Maria, so wie auch dem Thomas wieder und so auch wie dem Petrus. Frag mich, ob ich dich liebe. Ich werde dir sagen, Herr, du weißt es. Gott weiß ja, wie es in uns aussieht. Und so müssen wir dann, wenn wir Jesus aufnehmen in uns, wir müssen ihm Raum geben in uns. Er muss wirklich Herr werden. Nicht mache ich, was ich noch will, sondern was Jesus will. Wir müssen völlig eins werden mit ihm. Wir müssen so reden wieder, wie Jesus geredet hat. Mit Menschen so umgehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und wir legen eben unsere alte Sprache ab, die wir hatten. Und wir sprechen eine neue Sprache. Heute ist das schon manchmal so, dass sie sagen, na nur nicht in den Gemeinden diese Kanaansprache. Wer will denn das noch hören? Ja, was ist denn Kanaansprache? Dass ich sage, Halleluja, preis dem Herrn. Ich kenne meinen Gott. Wir müssen von Gott begeistert sein. Wir müssen begeistert sein. Ich bin begeistert von Gott. Und diese Begeisterung, die möchte ich übertragen auf andere Menschen. Wenn ich irgend so ein Produkt habe, wie kann ich ein Produkt anpreisen, wenn ich selbst nicht überzeugt bin? Da muss ich von überzeugt sein. Und das sind diese, wie nennt man die? Die Marktschreier und die da reden und die Leute reden und das musst du haben und musst du kaufen. Und so muss ich auch, ich muss so überzeugt sein und mein Reden muss so überzeugend sein, dass Menschen fragend werden. Einer hat mal zu mir gesagt, mit dem ich gesprochen habe, ich weiß jetzt auch so schnell nicht mehr, um was es geht, er hat gesagt, sowas habe ich noch nie gehört, aber da geben Sie mir was zum Nachdenken. Ich sage, na ist doch prima, dann denken Sie mal drüber nach. Und so, ja, Menschen müssen zum Nachdenken kommen. Es heißt in Epheser 3, Vers 16, Jesus in mir, die Kraft, Dynamik, die Kraft seiner Herrlichkeit. Wenn ich nicht dynamisch bin und wenn ich nur am Rumjammern bin, ach, mir passiert dies und das ist mir und immer nur mir und na ja, und ich weiß nicht. Und wenn dann, wie kann das jemanden überzeugen? Wenn ich ein Problem habe und ich kann sagen, du, ich bin mir sicher, der Herr macht das genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und da passiert was. Und wenn ich sagen kann, ich glaube, dass Gott meine Gebete erhört. Ich bete 43 Jahre für meinen ersten Mann. 43 Jahre seit meiner Bekehrung, damit er sich bekehrt. Der ist immer noch Moslem. Ich bleibe dran. Ich glaube einfach. Gott wirkt und Gott wird was tun. Meine Gebete fallen nicht auf die Erde, so wie Gottes Wort auch nicht auf die Erde fällt. Jesus in mir, die Kraft seiner Herrlichkeit. Und diese Dynamik, diese Kraft, die möchte ich haben. Und die kriegen wir nur durch den Heiligen Geist. Ich weiß, früher war ich hätte ja nie irgendwo stehen können und predigen. Heute können 1.000, 2.000 sitzen. Wenn wir nach Afrika gehen, da sind die Hallen proppevoll. Das stört mich nicht mehr, weil ich weiß, von was ich rede. Ja? Und selbst wenn ich mal aus dem Konzept komme, dann würde ich sagen, können Sie mir mal sagen, wo war ich eben? Macht doch nichts, wir sind doch alles Menschen. Und dann hilft mir einer wieder auf. Galater 2, Vers 20, da heißt es, nun lebe nicht ich, sondern Christus in mir. Der Christus muss aus mir rauskommen, nicht meine Natur, mein Ich als Heidi. Nein, Christus muss offenbar werden durch mich. Ja, der reiche Jüngling zum Beispiel, der ist zu Jesus gekommen. In Lukas 18 können wir das lesen. Herr, was muss ich machen, dass ich ins Reich Gottes komme? Naja, hat Jesus gesagt, halt mal die Gebote. Hat sie ihm alle aufgezählt, ne, die Gebote. Oh, hat er gesagt, das habe ich schon alles gehalten. Ja, hat er schon alles gehalten. Von Kind auf, war ganz selbstgerecht. Und das war bestimmt auch ein guter Mann. Der hat bestimmt gewollt im tiefsten Inneren. Der war ein echter Jude, hat seine Eltern geschätzt, hat nicht gestohlen, hat seinen Zehnten gegeben und. Aber dann sagt Jesus etwas zu ihm. Und das hat ihn fast umgehauen. Das hat ihn traurig gemacht und er ist gegangen. Dann verkauf alles und gib es den Armen. Wenn uns das Jesus sagen würde. Aber ich glaube, der wird uns das gar nicht so sagen, wegen verkauf alles. Nein, der will ganz andere Dinge, die wir aufgeben. Und da muss ich überlegen, Herr, was ist das, was dich noch traurig stimmt an mir? Dieser Jesus stellt manchmal harte Bedingungen und wir können das Wort Gottes auch nicht mildern. Wir können es nicht einfach so, naja, das wird er wohl schon nicht so gemeint haben. Doch, der hat das so gemeint, die anderen Jünger sind ihm ja auch nachgefolgt. In dem Fall hat er so gemeint. Aber bei uns wird auch Gott sagen, und es mag Menschen geben, und die gibt's auch noch, die alles lassen, alles verkaufen, geben es den Armen und nur noch für Jesus leben, in die Mission gehen oder. Ich musste ja auch vieles aufgeben, aber für mich war es nicht so schwer, muss ich sagen. Ich wollte gerne Gott dienen und war alles gut. Ja, leider sind unsere Vorstellungen von Gott manchmal eben auch ein bisschen anders. Aber der Kampf, den wir ausleben müssen, dieser Kampf, den wir haben da, der wird sich in unserem Willensbereich, wird der ausgekämpft. Was ist mein Wille? Will ich überhaupt? Denn Jesus hat ja auch gesagt, ihr müsst überlegen, wenn ihr ein Haus baut, könnt ihr es hochziehen oder bleibt es irgendwo in der Mitte hängen? Ich kenne Häuser, haben sie gebaut, jetzt sind die Rouletten alle dicht, das Haus steht, geht nicht weiter, kein Geld mehr oder irgendwas. Wir werden nicht alle, die da rufen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Also mich beängstigt das. Und ich sage, Herr, ich möchte, dass du wirklich mein Herr bist. Natürlich geht manchmal immer wieder was schief und ertappt man sich oder Jesus sagt einem auch und zeigt einem, na, da warst du aber noch nicht so großzügig, da hast mir noch nicht alles abgegeben. Aber wichtig ist, dass wir es wollen, dass wir in diese Heiligkeit hinein wollen, dass wir den ernsten Willen dazu haben. Und das ist so ein Segen, denke ich mir. Jetzt wollte ich mal noch so eine Kleinigkeit erzählen. Haben wir noch Zeit? 11:30? Hm? Kurz. Gut. Eine Begebenheit, die ich in Indien hatte. Und zwar ging es um eine Frau oder einen Mann, der war bei uns im Haus Nachtwächter. Es geht um diese Gaben, denke ich, das passt zu diesen Brotbrechen und Gaben und so, wenn man mit klein anfängt. Und dieser Mann, der hat also jede Nacht da gesessen und musste aufpassen, dass da kein Dieb bei uns ins Haus kam. Mir hat er sehr leid getan. Ich konnte keine Sprache dort. Und dann, ja, was kann man machen, wenn man die Sprache schon nicht kann? Ist ja schon schwierig. Habe ich ihm immer eine Tasse Tee gebracht, mal Kuchen gebracht. Auch wenn ich zu viel Essen hatte, Essen gebracht. Der war so dankbar. Der hat dann immer, danke, danke, danke. Und so, und dann ist er mal zu mir gekommen, natürlich immer mit einem abgewaschenen Teller wieder, und hat mir versucht, was zu erzählen von seiner Frau, dass sie ein Problem hat. Und dann habe ich gesagt, die Frau kann mich mal besuchen kommen. Ne? Und dann kam sie auch. Und dann hat sie mir erzählt, mit 10 Worten Englisch und ich 10 Worte Nepali, das haben wir dann zusammengemischt. Und hat sie mir so versucht zu erklären, sie hatte schon 2 Fehlgeburten und sie wollten Kinder. Sie wünschten sich sehnlichst Kinder. Und dann hat sie die Arbeit verloren. Sie selbst hat sie gekündigt, sie arbeitete in einem Kindergarten und die Frauen haben ihr gesagt, man muss ja bedenken, Hinduismus, tiefster Hinduismus. Die Frauen haben gesagt, ja, weißt du, wenn du da immer Kinder verlierst, das liegt garantiert nur daran, sind die Götter böse auf dich und so, weil du im Kindergarten arbeitest. Vielleicht haben sie es auch mobben wollen, wollten sie loswerden. Jedenfalls haben sie ihr das eingeredet und sie hat gekündigt und hat gedacht, na, dann wird's besser. Aber sie verlor wieder ein Kind. Und ich versuchte, sie zu trösten. Gesagt, soll dann erstmal sich ein bisschen entspannen und so, ne? Und ich habe gesagt, weißt du, wenn ich ein Problem habe ich dann so das Kreuz gemacht, das verstehen die, ich bin ja auch nicht katholisch und schlage das Kreuz, aber immerhin, sie verstand, was ich sagen wollte, ich bin Christ und ich habe gesagt, ich bete zu Jesus, ne? Ah. Ich sage, soll ich für dich beten? Ja. Und sie wollte Gebet und ich habe für sie gebetet und sie kam wieder und ich habe wieder gebetet und immer wieder. Und dann habe ich sie einmal vor meinem Fernsehen gesetzt, Jesusfilm rein und denke, ich kann nicht sprechen, aber das Ding kann ja sprechen. Ich hatte den in verschiedenen Sprachen, also in Hindu da reingepackt. Und dann hat sie den Film gesehen und kann mein Mann mal kommen und kann den Film auch sehen? Natürlich, sag ich, bring ihn. Kamen sie abends zusammen, den Film angeguckt, sind sie sprachlos nach Hause gegangen. Dann kam sie wieder und sagt, wir wollen unser Leben Jesus geben. Schön, jetzt muss sie ja gestärkt werden. Und dann habe ich einen Hauskreis angefangen, habe Nepali-Leute eingeladen, die bibelkundig waren, und gesagt, hier helft ihr, ich kann's mit meiner Sprache jetzt nicht. Und so haben sie gelernt und gelernt. Es hat nicht lange gedauert, sie hat wieder ein Kind verloren. Ich dachte, nein, das darf nicht wahr sein. Die wird am Glauben zweifeln, aber sie ist dran geblieben. Sie ist dran geblieben und dran geblieben. Ich weiß es nicht, ich glaube, 5-mal hat sie ein Baby verloren, so im 3., 4. Monat. Und dann habe ich sie für längere Zeit nicht gesehen. Und dann bin ich irgendwann mal wieder, wollte ich hin und bin mit meiner Übersetzerin, ich konnte immer noch nicht so gut, und sie hat immer alles für mich übersetzt. Und da sind wir hin und haben die Arta besucht. Und da kam die, wie sie uns gesehen hat, heulend mir entgegengelaufen. Ich dachte, oh, nicht schon wieder. Und dann fällt sie mir um den Hals und komm rein. Und sie zieht mich in ihre kleine arme Hütte und zeigt auf einen kleinen Jungen, den sie geboren hat. Und sie hat gesagt, ich habe nur gebetet, ich habe nur Jesus vertraut. Ich habe den Ärzten gesagt, ich brauche keine Medikamente, nicht. Hat Jesus vertraut und Gott hat sie belohnt. Sie hat nach dem kleinen John, hat sie noch eine Ruth gekriegt. Und dann sah ich sie wieder irgendwann, lange, lange nicht, weil ich oft mal auch in Deutschland sein muss, 3 Monate und so weiter. Dann war ich wieder dort, ich glaube, ich war auch schon dann praktisch ganz zurück nach Deutschland, fuhr aber immer mal 7 Wochen noch hin. Und dann riefen die von den Kindern, die wir da im Heim noch hatten, die Mädchen, Mami, du hast Besuch. Ich sage, wer ist es denn? Ja, weiß ich nicht, ein Mann und eine Frau. Ich sage, na, dann schickt sie hoch. Dann sehe ich, da steht die Arta mit ihrem Mann. Und sie ist so glücklich und sie umarmt mich. Und der Mann war so ein ganz ruhiger, aber sie so lebensfroh und so, ne? Dann sitzen wir, mache ich Tee und so weiter. Und dann holt sie ihre Handtasche und zeigt mir Bilder, legt sie mir alle auf den Tisch und sagt, siehst du das? Mein Mann war jetzt in Südindien auf der Bibelschule. Und jetzt ist er ordinierter Pastor. Und wir haben eine Gemeinde angefangen bei uns im Dorf. Mittlerweile hatten sich auch schon in ihrer Verwandtschaft der Vater bekehrt, ein Bruder bekehrt. Und die evangelisieren dort. Und ich habe gedacht, wow, ich habe nur für ein Kind gebetet. Und ich habe sie nur im Glauben gestärkt. Was ist dabei rausgekommen? Das fing an, wollte ich sagen, kleine Gabe, eine Tasse Tee, immer zu dem Mann gebracht. Und Gott hat so ein Wunder gewirkt. Vorige Woche hat sie mir wieder ganz freudig geschrieben. Ich danke dir und ich danke dir, kommen immer Dankesbriefe noch. Und da bin ich so dankbar, wie Gott wirkt. Und manchmal wirkt dann Gott hinter uns im Rücken. Ne? Das ist natürlich auch interessant. Also, wir dürfen unsere kleinen Gaben nicht verwerfen und wir bleiben am Herrn. Wir suchen ihn, um diese innige Gemeinschaft zu bekommen. Jetzt wurde schon angesagt, dass da vorne ein paar Bücher liegen. Ich sag mal ganz kurz nur was dazu. Es gibt zwei, die hat mein Mann geschrieben. Jetzt kann man ja nicht eigentlich den eigenen Mann anpreisen, ne? Aber sie sind schon wirklich gut. Dieses hier, Christsein, ja bitte aber biblisch. Das ist für Leute, die nicht so recht wissen, was Christsein ist. Und das beruht sich auf der Bibel, wie es sein soll. Das kann man gut Menschen geben, die unsicher sind, die, ja, evangelistisch. Das andere, das ist eher so für so ein bisschen gestandenere Christen, für die Gemeinde und was verändert werden muss. Nehemia, ein Kellner räumt auf. Ja, bitte, aber ordentlich. Also die zwei, die hat mein Mann geschrieben. Dann gibt es ein sehr interessantes Buch, Warum war der Holocaust? Ein Jude schreibt dieses Buch. Guter Freund von uns. Das kann man sehr empfehlen, damit man nicht so falsche Vorstellungen hat davon. Dann Heavenly Men. Ich weiß nicht, wer diesen Bruder Yun gehört hat, weiß, der hat viele, viele Jahre in China im Gefängnis gesessen. Zwei Bücher habe ich da noch, könnte man erwerben. Die atemberaubende Geschichte von diesem Chinesen. Er ist ein guter Freund von uns. Ich bin seine Mama, mein Mann ist Papa. Mein Mann hat ihn damals aus Burma, haben sie ihn rausgeholt, ganz, ja, komme ich aufs Wort nicht, dramatisch, ganz dramatisch rausgeholt, die ganze Familie. Der Sohn hat eine Gemeinde bei Frankfurt und sehr interessant, das sieht man, was Menschen erleben müssen. Und dann denke ich, wenn wir das dann mit uns vergleichen, wenn wir ja eigentlich um Jesu Willen gar nicht leiden wollen, ne? Wir wollen es uns so bequem machen. Man muss einfach solche Bücher dann mal lesen. Und ein Heft von unserer Gemeinde, das kann man sich so mitnehmen. Nicht Gemeinde, von unserer Mission. Denn wir arbeiten ja besonders für verfolgte Christen. Und dann unseren Nehemia, der Teil, der ist für ja, Schulen und soziale Dinge und so, Hilfe für Menschen. Ja, ich danke. Ist ein bisschen später geworden, aber ihr dürft dann ein bisschen schneller nach Hause fahren.